Notfallsprechstunde, dein Wissenspodcast für den Rettungsdienst mit Alex und Ray.
Hallo, herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Notfallsprechstunde und zwar heute mit dem Thema COPD. Hellas, Alex.
Servus, Ray, grüß dich.
Schön, dass du wieder da bist. Wir starten heute eben in den Themenbereich Atemnot quasi und zwar mit der COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Und bevor wir hier richtig ins Thema reinstarten, möchten wir uns erstmal bei allen bedanken, die uns bis dato Feedback und Lob gegeben haben. Das motiviert uns noch weiter, dass wir bei unserem Projekt Notfallsprechstunde dranbleiben. Und ja, Alex, um was soll es denn heute genau gehen?
Von meiner Seite erstmal natürlich vielen Dank für die ganzen vielen tollen Rückmeldungen. Heute geht es um das Thema COPD, wie du schon gesagt hast. Ich denke, die COPD ist den meisten Leuten ein Begriff. Warum wollen wir gerade jetzt darüber sprechen? Zum einen ist die COPD ja ein häufiger Notfall im Rettungsdienst, da diese Patienten häufig unter akuten Verschlechterungen dieser Erkrankung leiden. Zum anderen ist die COPD gesamtgesellschaftlich einfach auch sehr relevant, weil es viele Patienten betrifft. Und ein dritter wichtiger Punkt ist, dass Patienten mit einer COPD, also mit dieser eben schweren Lungenerkrankung, häufig noch andere Begleiterkrankungen haben, die die rettungsdienstliche Begegnung, sage ich mal, deutlich wahrscheinlicher machen. Und so ist die Relevanz auf allen Seiten, Rettungsdienst, klinikseitig, auf Station, einfach sehr, sehr hoch. Und deswegen haben wir uns das mal zum Anlass genommen, darüber zu sprechen.
Ja, und es gibt ja auch so ein paar Mythen, die wir heute mit klären wollen, zum Beispiel Sauerstoffgabe bei COPD. Das ist ja was immer sehr heikel betrachtet wird und wir wollen uns das einfach mal genau angucken, was das für eine Relevanz in unserer täglichen Praxis hat. Alex, bist bereit? Wollen wir mit einem Fallbeispiel reinstarten und uns dann in die Pathophysiologie begeben?
Nimm uns mit auf die Reise, Ray.
Na dann. Es ist Montagmorgen im Herbst, 7.30 Uhr und wir fahren mit unserem Rettungswagen mit Sondersignal zu Atembeschwerden bei bekannter COPD. Und vor Ort finden wir eine 68-jährige Frau vor, die stark tachypnöisch ist, zyanotisch und die sitzt schon auf ihrer Sofakante mit so einem Kutschersitz. Was obligatorisch nicht fehlen darf, ist der Fliesentisch, der im Raum steht. Es riecht ziemlich stark nach Zigarettenrauch und man findet auf dem Fliesentisch auch schon ein paar Inhalatoren, die da liegen, ein paar Kippenschachteln, Medikamentenschachteln. Das liegt alles schon parat. Und wir starten natürlich, so wie sich das gehört, dann in unser XABCDE-Schema und wir starten, wir sehen keine spritzende Blutung, also gehen wir gleich weiter zu Airway und wir sehen, die Atemwege sind soweit frei, ist kein Stridor, kein Fremdkörper. Wir gehen weiter zu B und schauen uns mal an, was da auffällt. Das ist die Atemfrequenz, Alex, die hat eine 32er Atemfrequenz, die ist flach, tachypnisch. Du machst mal die Sättigung ran und stellst fest, dass die Sättigung unter Raumluft bei 84% ist. Ich tue schon mal auskultieren und höre ein Giemen, ein verlängertes Expirium. Ich höre keinen Stridor und höre aber das beidseits abgeschwächte Atemgeräusche. Und die Patientin nimmt wirklich ihre Atemhilfsmuskulatur her und hat auch schon so interkostale Einziehungen sichtbar. Und was auch auffällt, ist, dass die so eine Lippenzyanose hat. Also für mich ist das schon mal definitiv ein B-Problem. Und ich würde dich schon mal bitten, dass wir uns jetzt schon mal Gedanken machen, welche Maßnahmen passen könnten. Ja, und bevor wir da jetzt weitermachen, möchte ich ganz kurz einhaken und zwar mit dem Punkt Differentialdiagnosen. Also wir wollen überlegen, welche Differentialdiagnosen bei dieser Patientin jetzt schon in unseren Trichter reinpassen. Und ich denke natürlich an die COPD, die passt natürlich sehr wohl rein. Ich denke aber auch an Asthma bronchiale. Ich denke aber bei so einer massiven Atemnot auch an eine Lungenarterienembolie oder auch was weniger, in Anführungsstrichen, kritisches, wie zum Beispiel eine Pneumonie. Alex, hast du noch Ideen, welche Differentialdiagnosen reinpassen?
Ich denke, an der Stelle, wo man dann auch über so etwas wie ein Giemen spricht, ist natürlich auch ein frühes Lungenödem denkbar. Du hast über ein abgeschwächtes Atemgeräusch gesprochen. Da sollte man natürlich auch an den Pneumothorax denken, möglicherweise, der ja auch spontan auftreten kann. Da gibt es sicherlich einige Punkte. Ich denke, die weitere Untersuchung der Patientin wird uns noch mehr Hinweise liefern.
Ja, dann machen wir auch weiter und wir schauen uns bei Circulation mal so die Recap an, die ist 2 bis 3 Sekunden. Also auch das zeigt uns schon mal, dass die Patientin hier echt kritisch ist. Sie hat eine Herzfrequenz von 110 die Minute, ist aber regelmäßiger Rhythmus und der Blutdruck ist bei 150 zu 90. Letzten Endes sagt die Patientin schon, ja, ist arterielle Hypertonie bekannt. Gut, also von dem her macht es jetzt definitiv auch Sinn, dass wir da überlegen, ob wir einen intravenösen Zugang legen und machen da auch sicher noch ein EKG bzw. auch ein 12-Kanal-EKG. Bei D-Disability stellen wir fest, dass die Patientin auf Ansprache reagiert. Sie hat die Augen per se nicht offen, kriegt damit von uns eine GCS von 14. Die Pupillen sind unauffällig, der Blutzucker ist bei 98 Milligramm pro Deziliter. Für die Schweizer Freunde hier und Freundinnen ist es gut, ja? Also alles schick hier. Und dann haben wir kein D-Problem. Bei E, Exposure, fällt uns auf, dass die Haut kalt und feucht ist und es sind aber keine Zeichen von einem Infekt an der Haut zumindest. Ja? Das heißt, jetzt wird der ein oder andere schon mitfiebern und sagen, ja, Jungs, warum fangt ihr denn nicht jetzt endlich mit dem Vernebeln an? Ja, das machen wir, aber wir wollen das ein bisschen abkoppeln mit der Therapie. Die wollen wir euch ja erklären. Und vorher wollen wir euch erst einmal erklären, was sind eigentlich die Grundlagen der COPD? Also, wie kommt es zu dieser chronischen Lungenkrankheit? Und da gebe ich den Ball wieder an den lieben Alex ab.
Ray, vielen Dank für den schönen Fall. Die COPD, also die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, ist eine fortschreitende und nicht vollständig reversible Erkrankung der Atemwege, die vor allem durch eine anhaltende Atemwegsobstruktion, also eine Verengung der Atemwege und eine chronische Entzündungsreaktion gekennzeichnet ist. Sie betrifft vor allem Patienten, die jenseits der 60 Jahre alt sind und ist vor allem durch zwei Hauptkomponenten gekennzeichnet. Das ist zum einen die chronisch obstruktive Bronchitis und das Lungenemphysem. Keine Sorge, was das genau ist, klären wir gleich. Was wichtig zu wissen ist, diese beiden Komponenten, die treten häufig gemeinsam auf in variablen Anteilen und die beeinflussen sich auch gegenseitig. Vorneweg klären wir gemeinsam die Frage, wo kommt das Ganze eigentlich her? Wie jetzt im Fall schon super schön beschrieben, mit den ganzen Zigaretten und dem Nikotingeruch in der Luft, die häufigste Ursache der COPD ist das Einwirken von inhalierten toxischen Substanzen. Die typischerweise toxischste Substanz, die man da so zu sich nimmt, ist eben der Zigarettenrauch. Zigarettenrauchen ist übrigens für etwa 85-90% aller COPD-Fälle verantwortlich. Und insbesondere in unseren Breitengraden mit einem guten Arbeitsschutz sind andere Schadstoffexpositionen, zum Beispiel beruflicher Natur, wie im Bergbau oder ähnlichem, sehr selten geworden. Muss man natürlich aber auch dran denken, Stäube, Gase, Dämpfe, zum Beispiel der Lackierer, der ohne Maske lackiert oder der Sprayer, der da immer unterwegs war in der Jugend. Genauso muss man natürlich aber auch an Luftverschmutzung oder ähnliches denken. Es gibt eine ganz seltene, genetisch bedingte Ursache dafür. Und es ist der sogenannte Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, der insbesondere so eine COPD bei sehr jungen Patienten auslösen kann. Was das ist, das denke ich, klären wir ein bisschen weiter im Verlauf, da ergibt sich das eigentlich ganz gut. Die COPD ist, wie schon gesagt, gekennzeichnet durch eine chronische Entzündungsreaktion der kleinen Atemwege, also des unteren Atemwegstrakts und des Lungenparenchyms. Lungenparenchym, was heißt das? Parenchym bezeichnet immer das Funktionsgewebe eines Organs. Diese Entzündungsreaktion, die wird vor allem durch verschiedene Zellen der Immunabwehr ausgelöst. Also zum Beispiel neutrophile Granulozyten oder Makrophagen. Die Aktivierung dieser Zellen führt zu entzündlichen Prozessen und die führen im Verlauf dazu, dass die Bronchien und der Alveolarraum strukturell umgebaut werden. Gehen wir als erstes auf die chronische obstruktive Bronchitis. Die ist definiert durch einen produktiven Husten an mindestens 3 Monaten pro Jahr und das Ganze über mindestens zwei aufeinanderfolgende Jahre. Sie ist gekennzeichnet durch eine Hyperplasie, also eine Vermehrung der schleimproduzierenden Drüsen im Oberflächenepithel des Bronchialsystems. Das heißt, in der oberen Zellschicht des Bronchialsystems kommt sie zu einer Vermehrung der schleimproduzierenden Zellen und damit zu einer vermehrten Schleimproduktion. Das Ganze nennt man Hypersekretion. Diese Patienten haben also schon mal einen verengten Atemweg allein dadurch, dass es zu einer vermehrten Schleimproduktion kommt. Ein weiteres Problem ist, dass zum Beispiel im Kontext auch des Zigarettenrauches die Funktion des Epithels, also der Oberfläche, gestört ist. Dort finden sich nämlich kleine Flimmerhärchen, die dafür verantwortlich wären, diesen produzierten Schleim Richtung Mundhöhle zu befördern, um ihn dann zum Beispiel abzuhusten oder herunterzuschlucken. Diese gestörte Funktion des Flimmerepithels nennt man eine gestörte mukociliäre Clearance. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn der Wegtransport des Schleims gestört ist und gleichsam viel mehr Schleim produziert wird, als eigentlich benötigt wäre, führt das zu einem Problem. Begleitend kommt es auch noch zu einem entzündlich bedingten Anschwellen der Bronchialschleimhaut. Und es wandern vermehrt eben diese Immunzellen, die zur Abwehr normalerweise da sind, in die Wand dieser kleinen unteren Atemwege ein. Die Bronchialwände verdicken sich in dem Verlauf noch weiter. Wenn man jetzt diese ganzen Veränderungen zusammennimmt, kommt es dazu in Summe, dass der Atemwegswiderstand erhöht. Das heißt, der Luftstrom durch diesen deutlich dünneren Schlauch, wenn man jetzt den Durchmesser des Schlauchs so betrachten würde, ist er natürlich durch die verschiedenen Anschwellungsmechanismen und mehr Schleim dünner geworden. Der wird einfach gestört. Das nennt man Resistance. Und das führt dazu, dass insbesondere die Ausatmung für diese Patienten problematisch wird. Das kann man sich vorstellen, wie wenn man durch einen dünnen Strohhalm versucht auszuatmen. Das braucht Kraft und es dauert auch länger. Hier ist also diese Expirationsstörung in einer ersten Phase da. Jetzt hatte ich noch das Lungenemphysem erwähnt. Emphysem kommt aus dem Altgriechischen und bezeichnet etwas Aufgeblähtes. Bei einem Lungenemphysem handelt es sich um eine irreversible Erweiterung der Lufträume distal der terminalen Bronchiolen. Zur Erinnerung bezüglich der Anatomie des Bronchialsystems. Wir unterteilen den Atemweg in einen gasaustauschenden und einen luftleitenden Teil. Der luftleitende Teil ist von der Mundhöhle bis zu den terminalen Bronchiolen. Dahinter liegen die Bronchioli respiratorii und die Alveolen, die für den Gasaustausch verantwortlich ist. In genau diesem Bereich, der für den Gasaustausch verantwortlich ist, kommt es also zu einer Erweiterung und zu einer Zerstörung der alveolären Wände. Verantwortlich hierfür ist ganz spannenderweise ein Enzymungleichgewicht. Das liegt bei diesem Patienten, nehmen wir jetzt mal den Zigarettenrauch, daran, dass durch das Inhalieren von Schadstoffen wieder Immunzellen aktiviert werden, vermehrt Enzyme freisetzen, welche die elastischen Fasern in diesem Bereich abbauen. Normalerweise wird die hohe Aktivität dieser Enzyme gehemmt durch Enzyme, die sie sozusagen antagonisieren. Nachdem diese Enzyme aber in einem sehr hohen Maße freigesetzt wird, kommt es in Summe zu einer Zerstörung dieser elastischen Fasern, insbesondere im Bereich der Alveolen. Das kann man sich dann so vorstellen, dass diese schöne, geriffelte alveoläre Oberfläche mit ihrer ganz großen Struktur und ihrer großen Gasaustauschfläche zerstört wird. Das führt in Summe dazu, dass die elastischen Fasern irgendwann weg sind und auch die elastische Rückstellkraft der Lunge verloren geht. Am Ende kommt es zu einer Überblähung dieses Bereiches. Eine Überblähung in der Lunge gleichbedeutend mit einem Funktionsverlust. Zum einen werden im Verlauf die Kapillaren, die das Blut zum Gasaustausch hintransportieren, abgebaut. Zum anderen kommt es dazu, dass wieder während der Ausatemphase, also der Expirationsphase, die kleinen Atemwege vorzeitig kollabieren, weil durch das elastische Gewebe, was jetzt weg ist, nicht mehr genug Zugspannung auf diesen Atemwegsbereich ist, um den Atemweg offen zu halten. Die Luft kann dann im Verlauf nicht mehr vollständig entweichen. Das heißt, man drückt mit viel Kraft dann gegen das verschlossene Scheunentor und es entsteht funktionell eine Luftfalle. In dem Fall spricht man dann von Airtrapping. Die Lunge ist zunehmend überbläht, was sich auch klinisch dann bemerkbar macht, wenn man die Patienten anschaut. Wir haben beispielsweise einen Fasthorax. Von einem Fasthorax spricht man dann, wenn der Brustkorb besonders aufgestellt ist, fast wie ein Fass aussieht. Und das äußert sich dann eben auch in einer erschwerten und sehr, sehr verlängerten Expiration. Diese Patienten haben dann ein deutlich erhöhtes Residualvolumen und haben auch eine deutlich erhöhte Atemarbeit, weil sie eben Kraft und Zeit aufwenden müssen, um die Luft in diesem Krankensystem hin und her zu bewegen. Ray? Wenn ich so deinen Blick sehe, denke ich, es ist Zeit für eine kleine, kurze Zusammenfassung.
Lieber Alex, wenn du gerade so schön beim Erklären bist, dann erklär mir doch bitte eins noch, das hast du am Anfang gesagt. Und zwar, was hat es jetzt da mit dem Alpha-1-Antitrypsin-Mangel?
Das dachte ich schon, ich kann mich davon stehlen. Verdammt. Das Alpha-1-Antitrypsin ist ein Enzym, das ein Gegenspieler ist zu den Enzymen, die diese elastischen Fasern abbauen. Und nachdem ich ja gesagt habe, dass ich unter physiologischen, also gesunden Bedingungen, die abbauenden und den Abbau verhindernden Enzyme die Waage halten, wird in der Folge klar, dass wenn die Bremse aus dem Abbau elastischer Fasern rausgenommen wird, also das Alpha-1-Antitrypsin, dass es dann zu einem vermehrten Abbau eben dieser elastischen Fasern kommt. So kann man zusammengefasst unterscheiden zwischen durch Zigarettenrauch verursachte Überproduktion abbauender Enzyme, das ist quasi den Fuß aufs Gaspedal setzen, und beim Alpha-1-Antitrypsin-Mangel nimmt man sozusagen den Fuß von der Bremse. In Summe passiert aber genau das Gleiche.
Okay, jetzt haben wir das auch noch verstanden. Ich fasse mal ganz kurz für mich zusammen. Es ist als Grundlage ist immer eine chronische oder fast immer eine chronische Bronchitis, die über einen sehr langen Zeitraum geht. Und da habe ich mir gemerkt, aha, die Patienten haben ja meistens Atemnot, Husten und Auswurf aufgrund dieser vermehrten Schleimproduktion, und die verursacht dann wieder weitere Probleme. Ich glaube, jeder, der sowohl im Rettungsdienst wie auch in der Klinik arbeitet, kennt Patienten mit diesen ganz markanten Atmen und Husten. Gut, dann habe ich mitgenommen, dadurch verliert das Lungengewebe zunehmend an Elastizität und auch die Fasern bzw. auch die vaskuläre Versorgung mit den Kapillaren werden dadurch abgebaut. Und jetzt im unteren Atemweg, und zwar im Bereich der Bronchien und Alveolen, kann es dazu kommen, dass jetzt ein Lungenemphysem entsteht und dadurch dann später auch eine, beziehungsweise es ist eine Überblähung der Alveolen und dadurch dann im Gesamten zu einer Überblähung. Und dann haben die Patienten eben zum Beispiel einen Fasthorax, obwohl die noch nicht mal pumpen gehen in dem Fall. Ja. Gut, ist das so richtig verstanden?
Ich hätte es nicht schöner sagen können.
Okay, dann Alex, wenn wir da schon noch in der Pathophysiologie drin sind, dann ist mir noch was aufgefallen bei den Patienten, die da vor mir waren. Und zwar haben die logischerweise durch diese große Belastung im Thorax, das muss sich ja irgendwann auch mal aufs Herz auswirken. Das heißt, da kann ja nicht die ganze Zeit bei dem Krankheitsbild Spannungspneumothorax, da haben wir auch einen brutalen Druck intrathorakal, der ja dazu führt, dass auch da unser Herz irgendwann, eher früh als spät, richtig Probleme bekommt. Und da vermute ich das jetzt auch mal. Also ich vermute mal, dass es da vor allem zu einer Rechtsherzbelastung kommt. Aber kannst du mir erklären, warum jetzt initial mehr Rechtsherzbelastung?
Ja, das ist völlig richtig vermutet. Also das, was man sich klar machen muss, ist das, was ich jetzt in einem ganz kleinen Nebensatz vorhin erwähnt habe, dass das ein sehr, sehr relevanter pathophysiologischer Mechanismus ist, und zwar der Abbau von Kapillaren im Bereich der Alveolen. Das heißt, der Gesamtquerschnitt der ganzen Lungenstrombahn, wenn man quasi alle Kapillaren nebeneinander legen würde und die ganzen kleinen Arteriolen, dieser Querschnitt definiert ja den Widerstand, der in diesen Pulmonalarterien herrscht. Wenn davon jetzt welche abgebaut werden, dann kommt es dazu, dass durch den kleineren Gesamtquerschnitt der Druck, also der Widerstand der Pulmonalarterien, steigt. Und das wiederum führt dazu, dass der rechte Ventrikel mehr Arbeit leisten muss. Das heißt, es kommt eben, wie du ganz richtig gesagt hast, zu einer Rechtsherzbelastung. Wenn das immer schlimmer wird oder über eine lange Zeit besteht, dann kann es auch zu dem sogenannten Cor pulmonale kommen. Das ist sozusagen die Rechtsherzinsuffizienzausprägung, die sekundär dadurch entsteht, dass es eine Störung in der Lunge gibt. Das birgt dann ein hohes Risiko für die Ausbildung einer richtigen Rechtsherzinsuffizienz. Das erhöht auch das Risiko für Lungenembolien und so weiter. Also die Patienten haben dann in der Folge tatsächlich auch ein Herzproblem. Was, wenn wir zurück an den Anfang denken, wo ich gemeint hatte, die Patienten haben viele Begleiterkrankungen. Also das wäre jetzt beispielsweise eine der ganz direkten Folgen.
Okay, also dieses Corpulmonale, wenn ich mir das Wort so zerlege, Cor ist Herz, ne? Herz, wenn ich jemanden ins Koro fahre, hat das wahrscheinlich auch damit zu tun. Also Cor Herz und Pulmonale mit der Lunge. Ich habe mir auf alle Fälle gemerkt, dass da ein ganz hohes Risiko eine Rechtsherzinsuffizienz ist. oder auch die Rechtsherzbelastung hätte ich ja zum Beispiel auch, wir haben ja das, die Differentialdiagnose Lungenarterienembolie schon mal in den Raum geschmissen, da habe ich ja letzten Endes auch eine Rechtsherzbelastung, oder?
Ja, absolut richtig. Genau, die Lungenembolie ist sozusagen eine hochakute Maximalausprägung, wenn es dann eine große Lungenarterienembolie ist, eben dieser Rechtsherzbelastung.
Okay, dann schauen wir uns doch nochmal an, was für Symptome der Patient so aufweist. Also neben dem, was wir ja schon in unserem ABCDE festgestellt haben, eben verlängerte Expiration, Agimen, Pfeifen, Brummen. Also wenn man reinkommt, das nimmt man gleich wahr, das ist es. Und natürlich auch noch eine Tachypnoe. Wenn wir eben auskultieren, kann es sehr wohl sein, dass wir abgeschwächtes Atemgeräusch haben. In einem sehr, sehr ausgeprägten Fall oder einem schweren Verlauf kann es auch gut möglich sein, dass ich dann gar nichts mehr höre. Also das nennt man dann Silent Chest. Und da müssen wir aufpassen, weil auch da, der Alex hat vorher gesagt, wir haben Differentialdiagnosen drin, wie eben Lungenarterienembolie, aber eben auch den Pneumothorax. Und da sollte man dann vielleicht doch nochmal aufhorchen und die Alarmglocken müssen angehen. Dann haben wir zusätzlich, wenn man das jetzt macht und wir eine Perkussion machen würden im Bereich des Thorax, so einen lauten Klopfschall, das nennt man hypersonorer Klopfschall. Das ist aber was man in der Präklinik, wenn das hochakut ist, da habe ich jetzt nicht wirklich viel Zeit, das ist nice to know. Was mir aber auch auffällt bei solchen Patienten, das haben die sicher nicht seit gestern, und zwar sind das so sogenannte Trommelschlägelfinger zum Beispiel, oder die können auch periphere Ödeme haben. Ich glaube, zumindest die Ödeme periphererseits, die kann man sich ja noch erklären, weil der Alex ja vorher gerade gesagt hat, hier mit Rechtsherzinsuffizienz, da wird dann schon irgendwie ein Schuh draus. Was es jetzt genau mit den Trommelschlägelfinger auf sich hat, Alex, hast du da eine Idee oder ist das immer noch so ein Ding, das eigentlich nie richtig ganz geklärt ist?
Genau, das mit den Trommelschlägelfingern, da muss man dazu sagen, dass es in der Wissenschaft nicht vollumfänglich geklärt. Da gibt es verschiedene Erklärungsversuche. In Summe haben die aber alle mehr oder minder eins gemeinsam, dass durch einen verminderten Sauerstoffpartialdruck im Blut, also der Sauerstoffgehalt des Blutes ist vermindert, kommt es in der Peripherie dazu, dass vermehrt Blutgefäße ausgebildet werden, um dieses periphere Gewebe besser zu versorgen. Und es passiert natürlich als allererstes in den Bereichen der Peripherie, die am weitesten von Herz und Lunge entfernt sind. Und deswegen sind es eben die Finger, Kuppen mit den Nägeln zusammen, die dann sich extrem verdicken. Also das ist jetzt quasi ein Erklärungsversuch. Man muss aber gleichzeitig dazu sagen, diese Trommelschlägelfinger, das ist ein Symptom, was sehr, sehr selten nur noch auftritt, weil die Patienten häufig, zumindest in unseren Breitengraden, viel frühzeitiger noch einen Arztkontakt haben und da diese chronische Hypoxie, also die chronische Unterversorgung des Gewebes mit Sauerstoff, beispielsweise dann auch durch die Einleitung einer Heimsauerstofftherapie unterbunden wird oder der Fortschritt der Erkrankung in einem viel früheren Stadium abgefangen wird.
Okay, ja, sind wir froh, dass es so ist. Jetzt habe ich damals zu meiner Rettungsassistentenausbildung. Also ich glaube, der ein oder andere, der da jetzt zuhört, der weiß gar nicht mehr, was das für ein Berufsbild ist oder war. Aber da gab es noch so eine Unterscheidung im Bereich der COPD. Da hat man zum einen den Blue Bloater und den Pink Puffer gehabt. Jetzt weiß ich aber, das ist mir nicht mehr ganz so aktuell, diese Unterscheidung.
Ja, genau. Früher hat man das tatsächlich sogar zu einer Therapieentscheidung herangezogen, die Unterscheidung. Das ist inzwischen ganz überholt, weil man auch ein völlig anderes Verständnis von dieser Erkrankung bereits erlangt hat. Also man muss dazu sagen, diese Begriffe, die waren schon sehr so visuell beschreibend. Die haben aber aktuell einfach gar keine klinische Relevanz mehr. Wir sparen uns auch die Erklärung dazu, was damit tatsächlich gemeint war. Die kann man einfach getrost streichen, wenn ihr die beispielsweise noch von einem eurer Praxisanleitenden oder Berufsbildner hört oder in der Uni, in der Notaufnahme, dann dürft ihr das getrost hinten runterwerfen.
Okay, Merke ich mir. Also wenn ich mir was nichts merken muss, das ist immer gut. Ja. Nicht prüfungsrelevant. Okay, dann Alex, wir haben ja noch eine Differentialdiagnose da in unseren Trichter reingeschmissen, die ja zumindest von den Symptomen doch reinpassen könnte, und zwar das Asthma bronchiale. Was dafür spricht, weil ja auch dieses Kiemen, Brummen, dieser expiratorische Stridor, die Atemnot. Aber warum können wir das eher vermeintlich da jetzt aus diesem Trichter rausstreichen?
Das ganz Schöne, was ja die COPD und das Asthma gemeinsam haben, ist diese führende Bronchoobstruktion, die die Leute belastet. Und deswegen ist in erster Linie unsere Therapieentscheidung sowohl beim Asthmaanfall als auch bei der COPD zumindest in den Grundzügen vergleichbar. Wir müssen etwas gegen diese Bronchokonstriktion tun und deswegen nimmt sich das erstmal nicht viel, was es von beidem ist. Sie unterscheiden sich allerdings ja ganz grundlegend in ihrem Pathomechanismus und auch in ihren Auslösern. Während das Asthma ja ganz typischerweise allergisch getriggert ist oder im Rahmen einer vermehrten Belastung entsteht und typischerweise eher jüngere und eher gesündere Patienten betrifft, ist es ja bei der COPD normalerweise genau umgekehrt. Also das betrifft, denke ich mal, einfach gesagt, die Alten und Kranken. Die erwischt es jetzt sicher nicht gerade bei einem 1000-Meter-Lauf in der Schule, sondern wahrscheinlich eher im häuslichen Umfeld oder ähnliches und auch mit einer Verschlechterung über mehrere Tage, während der Asthmaanfall hier etwas ist, was hochakut auftritt. Der andere Punkt, der diese beiden Erkrankungen grundlegend unterscheidet, ist, dass die Bronchokonstriktion, also das Zusammenziehen der Bronchien, im Rahmen einer Therapie beim Asthma vollständig reversibel ist. Das ist auch eine Testung, die in der Klinik zur Differentialdiagnostik herangezogen wird. Denn wie wir zuvor ja gesagt haben, das COPD ist eine chronisch obstruktive Erkrankung, das heißt, diese Obstruktion ist nicht vollständig reversibel. Und das unterscheidet es ganz grundlegend vom Asthma.
Okay, Alex, vielen herzlichen Dank. Also ich habe jetzt ein Verständnis, was jetzt die Unterschiede sind zwischen der COPD und dem Asthma bronchiale. Ich würde gern nochmal zu unserer Patientin kommen, die wir ja gerade behandeln. Und neben dem, dass wir uns echt jetzt überlegen müssen, braucht sie Sauerstoff? Ja, nein. Wollen wir was vernebeln? Ja und nein. Habe ich mittlerweile auch schon mit einem Sampler begonnen. Und die Symptome sind nach wie vor, Leitsymptom ist Atemnot mit einem expiratorischen Stridor und Kiemen, Brummen, auskultatorisch, und ich habe sie nach Allergien gefragt, das hat sie verneint. Sie nimmt als Medikamente Salbutamol bei Bedarf, dann hat sie Glucocorticoid als Spray hinterlegt, sie nimmt Theophyllin und Ramipril ein. Das ist soweit erst einmal das, was wir sehen können. Und dann gibt sie mir einen Zettel in die Hand zu Vorerkrankungen und da steht COPD Gold 3 drauf, und die hat aber keine Heimbeatmung, aber gelegentlich eine O2-Therapie. Alex, jetzt mal eine Frage. Ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer haben schon genau diesen Zettel in die Hand bekommen und haben sich dann einmal gefragt, ja, was hat es denn jetzt mit dieser Einteilung der COPD auf sich? Kannst du mir bzw. uns das einfach mal kurz erklären?
Die Einteilung nach Gold, das ist die Einteilung nach der Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Also
ja, jetzt bin ich immer noch voll dabei, genau. Genau,
eine internationale Vereinigung, die sich quasi der COPD angenommen hat. Die haben in ihrer Leitlinie ein anerkanntes Klassifikationssystem geschaffen, um die COPD etwas einzuteilen. Es gibt 4 Stadien nach Gold, 1 bis 4, wobei Stadium 1 eine leichte COPD beschreibt, und das Stadium 4 dann eine sehr schwere COPD. Die Einteilung dieser Stadien, die dienen eben dazu, die Schwere der Erkrankung einzuschätzen und auch ihren Verlauf zu prognostizieren und eine Therapie nach Möglichkeit individuell anzupassen, wobei die echte klinische Relevanz immer weniger wird. Die Klassifikation beruht auf 2 zentralen Achsen. Das eine ist die Messung der Lungenfunktion. Da schaut man sich quasi an, wie gut kriegen diese Patienten die Luft raus. Wir haben zuvor gesagt, die Patienten haben ein Problem mit der Expiration. Dafür lässt man sie quasi einmal richtig mit Kraft ausatmen und schaut sich an, wie viel ihres Gesamtausatemvolumens sie innerhalb von einer Sekunde ausatmen können. Das nennt man die forcierte 1-Sekunden-Kapazität. Da gibt es dann Abstufungen. Man befragt die Patienten aber auch nach der Schwere ihrer empfundenen Symptomatik und schaut sich auch noch an, wie das Exazerbationsrisiko ist. Also, wie häufig kommt es zu akuten Verschlechterungen dieser bestehenden COPD-Symptome? Es gibt ja Patienten, die haben beispielsweise zweimal im Jahr schwere Exazerbationen und die werden entsprechend auch schwerer eingestuft.
Vielen Dank. Jetzt bleibe ich bei unserer Patientin. Die sagt uns, dass sie seit 2 Tagen eben unter Atemnot, unter diesem Husten und auch mit Schwächegefühl leidet und darum auch ihre ganzen Inhalatoren leer sind. Und sie hat, wenn sie hustet, so ein bisschen grünlichen Schleim mit dabei. Jetzt hast du schon ein Schlagwort geliefert. Das passt doch dann schon ganz gut zu unserer Patientin, oder? Und zwar die exazerbierte COPD, also die zunehmend verschlechterte COPD. Das ist ja doch ein hochakutes Krankheitsbild.
Ja, absolut. Die akute exazerbierte COPD, die ist definiert als eine akute Verschlechterung der COPD-Symptome über mindestens 2 Tage. Der Notwendigkeit einer etwas intensiveren Therapie, als es die Patienten bereits in der Basis haben. Das ist ja jetzt genau das, was durch uns dann erfolgen wird, nachdem die Patientin uns da auf den Plan gerufen hat. Die typischste Ursache sind Infektionen. Da hat die Patientin auch schon einen Hinweis drauf gegeben, weil sie ja eben vermehrt eben eine Schleimproduktion hat, so grün-gelblich. Das ist schon mal ein klarer Hinweis darauf, dass da eine Infektion des Atemwegs wahrscheinlich ist.
Also das heißt, sie muss nicht zwingend Fieber haben, also Temperatur messen beim Patienten. Bei der Patientin macht immer Sinn. Aber in dem Fall kann es auch gut möglich sein, oder? Ich meine, die Dame ist jetzt 68 in unserem Fall, dass das gar nicht auffällt. Aber mit dem Schlagwort des Auswurfs, da müssen wir dann doch wieder auf Habacht sein.
Absolut, genau. Die Patienten müssen nicht zwangsweise Fieber haben. Häufig haben sie Fieber. Das wäre jetzt auch bei unserer Patientin erwartbar. Es kann ja aber auch sein, dass sie bereits etwas zur Fiebersenkung genommen hat oder einfach der Infekt per se gar nicht so schwerwiegend ist, aber im Kontext ihrer vorbestehenden doch schweren COPD es einfach dazu gekommen ist, dass der Infekt sie jetzt übermäßig belastet.
Okay, ich würde bei der Patientin jetzt 2, 3 Dinge auf alle Fälle schnell machen. Das eine ist natürlich, dass sie jetzt mal was zum Inhalieren braucht. Sie braucht was für die Bronchodilatation. Zum anderen würde ich auch gern noch mal einen Parameter erheben, an dem man nicht so häufig denkt, aber auf jeden Fall würde ich der jetzt gern mal ETCO2-Messung zukommen lassen, damit ich auch da noch mal einen weiteren Parameter neben der Sauerstoffsättigung habe. Was hältst du davon, Alex?
Auf jeden Fall. Das ist eine mega gute Sache und das, was ja das Schöne ist, wenn man den ETCO2-Wert erhebt, also das expiratorische CO2, dass man parallel auch noch eine zuverlässige Atemfrequenz ableiten kann, die auch zur Verlaufsbeurteilung herangezogen werden kann. Denn was wir ja erreichen wollen, ist ja, dass sich im Rahmen unserer Therapie diese Tachypnoe, also die schnelle Atemtätigkeit, verlangsamt und die Patientin wieder suffizient durchschnaufen kann. Und damit wäre das eine absolut tolle Maßnahme, die man da zur Überwachung machen kann.
Okay, also machen wir. Und die Inhalation geht ja jetzt nicht mit Druckluft, sondern mit Sauerstoff. Und jeder weiß, also wenn ich da jetzt die Verneblermaske auspacke, egal ob das jetzt in der Klinik oder im Rettungswagen ist oder jetzt vor Ort am Patienten, dann werde ich mit 2 Liter nichts vernebeln. Gehe ich mal stark davor aus, dass das nicht funktioniert. Das heißt, wir brauchen jetzt höhere Sauerstoffdosen. Alex, was ist meine Zielsättigung bei der Patientin und gibt es was, wo ich unbedingt aufpassen sollte? Ich weiß, COPD und Sauerstoffgabe, da muss man auf alle Fälle aufpassen. Aber warum?
Ja, das haben wir ja am Anfang schon angeteasert gehabt. Die Zielsättigung, wie sie die S3-Leitlinie zur Sauerstofftherapie beim Erwachsenen vorgibt, ist bei 88-92%. Unsere Patientin liegt da ja deutlich darunter mit 84%. Diese 88-92%, die gelten bei allen Patienten, die ein erhöhtes Hyperkapnie-Risiko haben, also ein Risiko, vermehrt CO2 zurückzuhalten im Blut und das eben nicht abatmen zu können. Das ist typischerweise bei einer COPD der Fall.
Also kann ich getrost jetzt auf alle Fälle meinen Sauerstoff hier zur Verfügung stellen und eben mein Medikament vernebeln. Ich würde 2 Medikamente vernebeln. Ich würde gern Salbutamol vernebeln und ich würde gern da noch mit reinpacken das Ipratropiumbromid. Da habe ich doch dann 2 Fliegen mit einer Klappe.
Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Das Salbutamol ist ja ein Beta-2-Sympathomimetikum, erweitert also über Aktivierung des Sympathikus die Bronchien. Das Ipratropiumbromid mit dem Handelsnamen Atrovent ist ein Anticholinergikum. Das nimmt den Parasympathikus raus, also den dämpfenden Teil des Nervensystems, nimmt also den Fuß von der Bremse. Salbutamol gibt Gas, Ipratropiumbromid Fuß von der Bremse über einen Vernebler. Feine Sache.
Ah, ich glaube, so kann man das richtig gut merken. Kleiner Teaser an dieser Stelle, und zwar wird unsere nächste Folge explizit eine Medikamentenfolge werden, und da wollen wir Medikamente angucken, die eine Bronchodilatation machen. Also da fallen mehr Medikamente rein, es wird eine kurze, knackige Folge, aber wir wollen euch erklären, was es genau damit auf sich hat. Und neben der Inhalation, denke ich jetzt, wir haben eine IV-Leitung gelegt, macht es jetzt schon auch Sinn, dass wir auch an Ort und Stelle ein Glukokortikoid geben, also letzten Endes ein Prednisolon-Äquivalent, und da denke ich jetzt so an Dosen von 40 bis 50 Milligramm. Mehr soll es nicht sein, oder Alex?
Auf keinen Fall. Also diese Patienten sind gerade mit der COPD sind ja, wenn man sich jetzt ihre gesamte Lebensspanne anschaut, schon ganz gut mit Glukokortikoiden versorgt. Von einer höheren Dosierung als jetzt 40 Milligramm Prednisolon-Äquivalent profitieren diese Patienten überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Die höheren Dosierungen, die führen nur zu einer Zunahme der Nebenwirkungen der Therapie. Da kann man beispielsweise eine Hyperglykämie nennen, die dadurch entsteht, dass ja die Glukokortikoide in den Zuckerstoffwechsel eingreifen. Zum anderen dämpfen Glukokortikoide ja auch die Reaktion des Immunsystems. Das ist im Kontext eines Infekts nicht über alle Maßen hinaus zielführend und auch einer weiterführenden Infektanfälligkeit auch in der Folgezeit. Und ein dritter Punkt, der gerne unterschätzt wird, ist auch das Osteoporose-Risiko, das durch eine verlängerte Glukokortikoidgabe entsteht. Denn gerade bei den COPD-Patienten ist es ja auch so, dass die häufig körperlich eher inaktiv sind, was dann in Summe das Osteoporose-Risiko massiv erhöht.
Okay, also da bleiben wir bei unserer initialen Dosierung von 40 bis 50 Milligramm. Wenn sich die Patientin dadurch jetzt nicht verbessert, dann würde ich tatsächlich sagen, auch an Ort und Stelle und nicht erst im Rettungswagen, würde ich gern eine NIF-Therapie starten. NIF, also eine nicht-invasive Ventilation. Wir haben Geräte, präklinisch und sicherlich auch klinisch da draußen, die genauso was können und unsere Patienten profitieren, aber auch da wollen wir einen kleinen Teaser setzen. Das wird unsere erste Advanced-Folge werden, und zwar das Thema NIF. Ja, und wenn sich die Patientin jetzt trotz der NIF-Therapie nicht verbessert, dann bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als dass man als Team, also inklusive Notärztin, Notarzt, hier eine Intubation durchführt. Weiß ich aber, oh Gott, da sagt man sofort, naja, Intubation, COPD, das kannst du nicht machen, kriegst du nie wieder vom Beatmungsgerät. Alex, ist das immer noch so oder was ist da der Stand der Dinge?
Also man muss schon dazu sagen, dass bei lungenkranken Patienten die Intubation kritisch geprüft gehört. Das ist ganz klar der Fall. Man muss aber auf der anderen Seite auch dazu sagen, dass die Beatmungstherapie inzwischen natürlich deutlich ausgereifter ist, als sie es vor einigen Jahrzehnten war. Also man hat ganz andere Möglichkeiten der Beatmungsentwöhnung. Somit kommen auch mehr COPD-Patienten wieder von dieser Beatmung weg. Also es ist längst kein Todesurteil mehr. Sollte natürlich aber, wo es geht, vermieden werden, weil das natürlich auch für diese Patienten in der Regel mit längeren Liegedauern auf Intensivstationen verbunden ist, mit einem längeren Gesamtkrankenhausaufenthalt und so weiter.
Also die Intubation muss man kritisch hinterfragen, aber wenn der Patient wenn er es jetzt braucht, dann dürfen wir ihm das auf keinen Fall verwehren. Jetzt war ja diese Frage Sauerstoff, warum ist es so kritisch zu hinterfragen beim COPD-Patienten? Wenn ihr jetzt länger dran bleibt nach unserem Outro, bekommt ihr noch eine Erklärung dazu. Jetzt sind wir auch schon langsam eben am Ende unserer Folge 2. Jetzt geht es darum, dass wir einfach nochmal kurz prägnant zusammenfassen, um was es in dieser Folge ging. Alex, kannst du uns nochmal etwas mit auf den Weg geben, was wir uns zum Thema COPD sowohl im klinischen wie auch im präklinischen Kontext mitnehmen dürfen?
Sehr gerne. Also die COPD ist eine schwere chronische Erkrankung der Lunge, mit der wir häufig im Rettungsdienst konfrontiert sind, ob jetzt mit einer akuten Exazerbation oder mit ihren anderen Begleiterkrankungen. Es sind Patienten, die mit einer hohen Symptomlast schon im Alltag unterwegs sind und die auch einen hohen Leidensdruck häufig gewohnt sind. Deswegen kommen wir häufig erst dazu, wenn es zu schwerwiegenderen Problemen oder akuten Verschlechterungen kommt. Im Notfall gilt eine Zielsättigung von 88-92%. Wir sollten mit der Sauerstoffgabe eher zurückhaltend sein und vorsichtig dahin tetrieren. Da ist häufig die Therapie über eine Nasenbrille ausreichend. Medikamentös nutzen wir Medikamente zur Bronchodilatation, beispielsweise Salbutamol und Ipratropiumbromid, inhalativ über einen Vernebler. Wir geben frühzeitig Glukokortikoide, ca. 40 Milligramm Prednisolon-Äquivalent schlägt da zum Beispiel die nationale Versorgungsleitlinie vor. Und wir denken in unserer Eskalationsstrategie auch an etwas wie die NIF-Therapie, von der viele Patienten gerade bei einer respiratorischen Erschöpfung profitieren, und haben auch als Plan C natürlich noch die Intubation in der Hinterhand. Ich denke, was wir an die ganzen fleißigen Hörer einfach nur als Empfehlung aussprechen können, ist, hört euch unbedingt die Medikamentenfolge zu diesem Thema an, wo wir über die Medikamente bei Bronchoobstruktion sprechen. Da gehen wir auch noch bei weitem über das hinaus, was in der Leitlinie jetzt mal vorgeschlagen wird, und schauen da auch über den Tellerrand des europäischen Kontinents und natürlich auch die Advanced-Folge zur NIF-Therapie.
Ja, und wir schauen auch dann mal die Dosierungen an. Da haben wir jetzt ein bisschen wenig dazu gesagt, aber wie gesagt, das kommt dann in der nächsten Folge. Ich sage erstmal danke fürs Zuhören, wer bis dato noch dran ist. Und wir laden euch natürlich wie immer ein zur Diskussion, zu Fragen, und gebt uns gerne wieder Feedback. Wir haben einen Social-Media-Kanal, wir sind auf Instagram und ihr findet uns ganz einfach unter Notfallsprechstunde. Auch da könnt ihr Kommentare hinterlassen und wir antworten drauf, versprochen. Die nächste Folge wird sein Bronchodilatativa. Danach wird es mit einer Basic-Folge Herzinsuffizienz weitergehen. Und ja, wir haben schon zwei, dreimal jetzt erwähnt, die Advanced-Folge NIF, die ist in der Pipeline. Also seid gespannt. Alex, ich sag schon mal tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Servus, macht's gut, bleibt gesund, habt schöne und interessante Einsätze. Und das letzte Wort gebe ich an dich.
Ja, vielen Dank, Ray, auch an dich. Servus, bis bald.
Notfallsprechstunde, dein Wissenspodcast für den Rettungsdienst mit Alex und Ray. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Schön, dass nochmal ein paar Leute dranbleiben, um sich mit mir gemeinsam durch den Wust an Informationen und auch Fehlinformationen im Kontext der Sauerstofftherapie bei der COPD zu wühlen. Ich möchte die Zeit jetzt hier mit euch gemeinsam nutzen, um einmal die pathophysiologischen Gedanken dahinter nachzuvollziehen, euch ein bisschen über diese Studienlage aufzuklären und gemeinsam zu schauen, wie wir daraus ein evidenzbasiertes Handeln für unseren Alltag ableiten können und was das konkret bedeutet. Gut, begeben wir uns gleich zur Mitte des Problems. Was also passiert konkret bei einer schweren COPD-Exazerbation, wenn wir diesen Patienten hochdosiert Sauerstoff verabreichen? Die Probleme, die sich entwickeln, die basieren auf drei großen Veränderungen oder Phänomenen. Bietet man diesen Patienten viel Sauerstoff an, zum Beispiel 15 Liter über eine Maske mit Reservoir, so kommt es zu einem Abfall des Atemminutenvolumens. Dieser Abfall des Atemminutenvolumens ist vor allem in den ersten Minuten der Therapieeinleitung zu beobachten und normalisiert sich nach spätestens 15 Minuten wieder auf das Normalniveau. Eine weiterhin auch in der medizinischen Lehre noch weit verbreitete Erklärung für diesen Umstand ist folgende. Aufgrund von chronisch erhöhten CO2-Partialdrücken soll es zu einer Abnahme der Empfindlichkeit zentraler CO2-empfindlicher Rezeptoren kommen, die den Atemantrieb regulieren. Dafür soll die Wirkung der peripheren sauerstoffregistrierenden Rezeptoren, die auch den Atemantrieb mitregulieren, deutlich größer werden. Für diesen Erklärungsansatz gibt es allerdings bis heute keine vernünftige Evidenz. Vielmehr scheint die Verminderung des Atemminutenvolumens nur ein kurzzeitiger Effekt zu sein, der, wenn überhaupt, im sehr niedrigen Prozentbereich einen Anstieg des CO2-Partialdrucks erklären könnte. Der zweite Mechanismus, der zu einer Problematik im Rahmen eines hohen Sauerstoffangebots bei der COPD-Therapie führt, ist die hypoxische pulmonale Vasokonstriktion, die auch bekannt ist unter dem Begriff Euler-Lilienstrand-Mechanismus. Dabei kommt es in schlecht belüfteten Alveolarealen lokal zu einer Hypoxie. Diese Hypoxie wird wahrgenommen innerhalb der Lunge und löst über glatte Muskelzellen der Pulmonalarteriolen eine vasokonstriktorische Reaktion aus. Das heißt, die Gefäße ziehen sich in diesem Bereich so zusammen, dass das Blut in besser ventilierte Areale umgeleitet wird. Was man so erreichen möchte, ist ein besseres Verhältnis zwischen Ventilation und Perfusion. Es macht ja schließlich nur Sinn, die Lungenareale zu durchbluten, die auch ein vernünftiges Luftangebot für das Blut da haben, damit man einen effektiven Gasaustausch leisten kann. Die Problematik ist jetzt folgende. Bietet man diesen Patienten sehr, sehr hohe Sauerstoffpartialdrücke in der Inspirationsluft an, nehmen wir jetzt einfach mal an, der FiO2 liegt bei 1,0 und die Patienten atmen darüber reinen Sauerstoff ein, so normalisiert sich auch in sehr schlecht belüfteten Arealen zunehmend der Sauerstoffpartialdruck. Dies kann dazu führen, dass der Mechanismus der hypoxischen Vasokonstriktion aufgehoben wird und das führt zu einer vermehrten Perfusion hypoventilierter Areale. Die Areale können aufgrund der Hypoventilation nicht ausreichend CO2 abatmen. Die Ventilation bleibt ja weiterhin eingeschränkt, auch wenn das Sauerstoffangebot hoch ist. Im Ergebnis verschlechtert sich das Verhältnis aus Ventilation und Perfusion, da spricht man vom VQ-Mismatch. Und es kommt zu einem funktionellen Rechts-Links-Shunt. Das heißt, das Blut aus dem rechten Ventrikel strömt durch die Lunge, ohne effektiv am Gasaustausch teilzunehmen und gelangt wieder zurück in den Körperkreislauf in den linken Bereich. Also sprechen wir da von einem Rechts-Links-Shunt. Nun kommt auch noch hinzu, dass wir durch das Sauerstoffangebot auch die Totraumventilation steigern. Zur Erinnerung, wann sprechen wir von Totraum? Beim Totraum wird im Bereich der Atemwege unterschieden zwischen dem anatomischen Totraum, also dem Teil des Atemwegs, dem es aufgrund seiner anatomischen Beschaffenheit nicht möglich ist, am Gasaustausch teilzunehmen. Das nennt man auch das konduktive System, das luftleitende System, Trachea, Bronchien und so weiter, bis zu den Bronchioli terminalis. Ab den Bronchioli respiratorii, die dahinter liegen, ist Gasaustausch dann möglich und natürlich in den Alveolen. Und darüber hinaus sprechen wir auch noch vom physiologischen Totraum. Dieser physiologische Totraum ist der anatomische Totraum plus alveolärer oder funktioneller Totraum. Das heißt Alveolen, die belüftet sind, aber nicht ausreichend durchblutet. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie führt eine Sauerstoffgabe zu einer vergrößerten Totraumventilation? Erinnern wir uns noch einmal, die Sauerstoffgabe führt zu einem funktionellen Rechts-Links-Shunt, in dem Blut nun durch Aufhebung der hypoxischen Vasokonstriktion auch in Lungenareale geleitet wird, die schlechter belüftet sind. Dieses Blut fehlt natürlich nun in der Durchblutung viel besser belüftete Areale. Das heißt, relativ betrachtet sinkt die Durchblutung gut belüfteter Areale und somit vergrößert sich der Totraum. Denn wir hatten ja definiert, alveolärer bzw. funktioneller Totraum ist der Bereich, in dem Alveolen, gasaustauschendes System gut ventiliert ist, aber nicht ausreichend perfundiert. Der letzte relevante Punkt, über den wir uns Gedanken machen müssen im Kontext der Partialdruckerhöhung des Sauerstoffs, ist der Haldane-Effekt. Dieser Effekt beschreibt das Absinken der Affinität von Hämoglobin für CO2 unter Anwesenheit hoher Sauerstoffkonzentrationen. Beziehen wir diesen Effekt nun konkret auf unseren Fall, so wird klar, dass durch dieses erhöhte Sauerstoffangebot über Hämoglobin vermehrt CO2 freigesetzt wird, was ebenfalls die Hyperkapnie verstärkt. Denn die Patienten haben im Rahmen dieser COPD Probleme, das CO2 effektiv abzuatmen. Gleichzeitig hält das Hämoglobin allerdings das CO2 nun aufgrund der höheren Sauerstoffpartialdrücke auch nicht mehr zurück. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir haben zum einen die Verringerung des Atemminutenvolumens. Diese ist nur kurzfristig und macht einen sehr, sehr kleinen Anteil am Gesamteffekt der Hyperkapnie aus. Der zweite Effekt bezieht sich auf die Aufhebung des Euler-Lilienstrand-Mechanismus durch die Erhöhung des Sauerstoffpartialdrucks in schlecht belüfteten Lungenarealen. Damit einhergehend ist ebenfalls eine Vergrößerung der Totraumventilation. Darüber hinaus gibt es auch noch den Haldane-Effekt. Dieser beschreibt die Abnahme der Affinität von Hämoglobin zu CO2 und Protonen unter Anwesenheit hoher Sauerstoffpartialdrücke. Wie können wir nun also unseren COPD-Patienten vor dem Hintergrund dieses Wissens eine suffiziente und sichere Sauerstofftherapie zukommen lassen? Als erstes gilt der Grundsatz Do no further harm. Wir sollten Patienten, die Sauerstoff benötigen, die hypoxisch sind, natürlich Sauerstoff zukommen lassen, um die Oxygenierung zu verbessern. Allerdings sollten wir dies gerade im Kontext der COPD nicht völlig unreflektiert tun. Ein möglicher Lösungsvorschlag in diesem Kontext ist das Herantitrieren an die benötigten Sauerstoffflow von unten. Beispielsweise könnte man primär mit einem Sauerstoffflow von ca. 2 Liter pro Minute starten und diesen schrittweise nach oben eskalieren, bis eine zufriedenstellende Oxygenierung erreicht ist, ohne schlagartig sehr hohe Sauerstoffpartialdrücke in der Lunge zu erzeugen. Ebenfalls sollten wir uns immer im Klaren darüber sein, dass niedrige pulsoximetrische Sättigungswerte oder auch niedrige Sauerstoffpartialdrücke bei einer Blutgasanalyse Zeichen einer sehr schweren Exazerbation der COPD sind. Häufig sind dies Patienten, die dann bereits über 1 oder 2 Tage schwere Atemnot haben, erst relativ spät den Rettungsdienst kontaktieren und dann bereits eine schwere muskuläre Erschöpfung vorweisen. Anstatt diesen Patienten nun extrem hohe Sauerstoffflows anzubieten, beispielsweise 15 Liter pro Minute, sollte man da eher frühzeitig an eine NIF-Therapie denken. Was genau der Nutzen einer NIF-Therapie ist, welche Kriterien zur Indikationsstellung herangezogen werden sollten und wann man beispielsweise von einem NIF-Versagen spricht, all das besprechen wir in unserer ersten richtigen Advanced-Folge zum Thema NIF. Ich hoffe nun, dass dieser etwas tiefgreifendere Exkurs im Bereich der Sauerstofftherapie und ihrer Nebenwirkungen im Kontext der COPD euch etwas gebracht haben. Ich freue mich natürlich in dem Kontext ebenfalls auf Feedback. In dieser fachlichen Tiefe werden auch unsere Advanced-Folgen sich ungefähr bewegen. Ich danke allen Leuten, die noch dran geblieben sind für ihre Zeit und freue mich natürlich auf die nächste Folge mit euch.
Notfallsprechstunde, dein Wissenspodcast für den Rettungsdienst mit Alex und Ray. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.